Wir haben decken sicherlich nicht alle Arten von Inhalten ab mit unseren Sendern, haben aber gemerkt, dass wir eben mit dieser ja doch nischigeren Ausrichtung die Zielgruppen abgreifen können und erreichen können, die von anderen Sendern nicht bedient werden. Diese Daten, die lügen dann am Ende nicht. Die kann man schon recht gut nutzen und einsetzen, und das ist die Basis für die Programmplanung. Und die Tatsache, dass es nie langweilig wird, sieht man daran, dass wir gerade mitten in einem neuerlichen Extremwandel sind, weil wir mit Warner Brothers fusionieren werden. Das ist schon so ein Tipp, sich mehr zuzutrauen und nicht so sehr zu hinterfragen, was als nicht funktionieren kann. Es gibt immer Möglichkeiten.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute lassen wir uns mal das TV-Geschäft erklären. Wie managt man einen Fernsehsender? Wie verdient man Geld mit einem Fernsehsender? Was sind da so die optimalen Produkte, beziehungsweise was ist eigentlich das Produkt eines Fernsehsenders? Dazu habe ich mir ganz, ganz hochkarätige Unterstützung vors Mikrofon geholt und begrüße die Frau Eigner von Discovery. Frau Eigner, herzlich willkommen. Schön, dass Sie an Bord sind. Und ja, wollen Sie direkt mal so 2, 3 Sätze zu sich selber sagen? Was machen Sie? Und also, wer sind Sie und was machen Sie?
Genau, vielen Dank erstmal. Freue mich natürlich auch, dass ich dabei sein darf, dass Sie mich eingeladen haben und ich heute ein bisschen was über mein Unternehmen, mein Geschäft und vielleicht noch ein bisschen was über mich selber erzählen darf. Also mein Name ist Susanne Eigner. Ich bin Geschäftsführerin von Discovery Networks Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Luxemburg. Bin also Teil von einem globalen amerikanischen Medienkonzern namens Discovery und für diese Märkte verantwortlich. Und wenn es heißt für diese Märkte verantwortlich, dann meine ich damit für unser komplettes Senderportfolio, lineare TV-Sender, die wir dort haben. Das digitale Geschäft, digitale Plattformen, Pay-TV-Sender und Free-TV-Sender, also einfach fürs ganze Geschäft, was wir hier in diesen Märkten betreiben. Das ist mein Verantwortungsbereich, sitze in München und macht es seit ja mittlerweile im 16. Jahr und ist durchaus immer noch so spannend, dass es gerne noch ein paar Jahre weitergehen darf.
Ja, alleine das Thema Spannung kommt schon hoch bei den ganzen Begriffen, die Sie gerade genannt haben. Pay-TV, nicht Pay-TV, linearer Fernsehsender, Discovery. Discovery wahrscheinlich vielen gar nicht unbedingt im ersten Moment ein Begriff in Deutschland, weil weltweites Medienunternehmen. Können Sie sagen, welche Fernsehsender, die dazugehören, so die sind, wo Sie aus Erfahrung wissen, wenn Sie sagen, dafür arbeite ich, dann wissen die Leute immer Bescheid?
Ja, also ich hoffe doch, dass ein paar unserer Sender ganz bekannt sind. D-Max gehört zum Beispiel zu uns, das ist unser Männersender. Tele5 haben wir vor 1,5 Jahren dazu gekauft. Fiktionale Inhalte, dann haben wir Eurosport, unseren Sportbereich, der gehört auch zu Discovery. Dann ist noch ein Sender namens TLC. Das ist ein Sender, der auch frei empfangbar ist, der sich eher an die weibliche Zielgruppe richtet. Home and Garden TV haben wir vor nicht allzu langer Zeit gelauncht im deutschen Markt. Das sind so unsere Free-TV-Sender. Und dann haben wir im Pay-TV-Bereich noch den Muttersender schlechthin. Das ist der Discovery Channel, der in den 80er Jahren in Amerika gegründet worden ist. Also praktisch der Kern des ganzen Unternehmens, aus dem alles hervorgewachsen ist. Dann haben wir noch Animal Planet, einen Tier- und Wildlife-Kanal im Pay-TV-Bereich, Eurosport 2, noch ein Sportsender im Pay-TV-Bereich. Und dann haben wir noch eine Plattform zusammen mit Pro7Sat1, die heißt Join. Das ist eine Streaming-Plattform, die gibt es in Deutschland hier und in den Niederlanden zum Beispiel gibt es als Streaming-Plattform Discovery Plus. Das ist unsere globale Streaming-Plattform, also das digitale Produkt von Discovery. Und genau, also ich hoffe, dass da ein paar von den Sendern bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin durchaus klingelt und sagt, ah ja, das ist jetzt das Teil von Discovery.
Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass D-Max der eine, in dem Fall tatsächlich der eine oder andere, ja, schon häufiger mal gehört hat und sowas wie einen Eurosport, das kennen viele Leute. Was ich ganz interessant fand, ist, dass das ja eine Vielzahl von Fernsehsendern sind. Es ist jetzt keiner dabei, wo man sagen würde, das ist so, weiß ich nicht, einen Pro7 oder ein RTL oder eine ARD oder so, diese ich sag mal so ganz starken Medienmarken, die ja, wo ein Großteil der Leute ihren Abend vorverbringt, beziehungsweise verbracht hat, bevor sich die TV-Gewohnheiten so ein bisschen geändert haben, sondern es ist eher schon auch eine Vielzahl von eher mittelgroßen Sendern wahrscheinlich, über die sie dann aber in Summe wahrscheinlich aber auch eine ganz, ganz stark spürbare Reichweite erzielen, oder?
Absolut, genau. Also wir haben jetzt nicht den einen ganz, ganz großen Sender, so wie es ein Pro7 ist oder ein Sat1 oder RTL oder im ARD, so wie Sie es gerade gesagt haben. Aber wir haben eine Reihe von sogenannten Zielgruppensendern oder Nischensendern. Das heißt, jeder einzelne von diesen Sendern, die ich gerade genannt habe, richtet sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe. D-Max, Sie haben es selber schon erwähnt, ist eher für die Männerzielgruppe, TLC für die weibliche Zielgruppe, Home and Garden für diejenigen, die sich gern zurücklehnen und schöne Häuser, schöne Einrichtungen, Vorher-Nachher-Bilder sehen, vielleicht selber auch im Do-it-yourself-Bereich tätig sein wollen und viele Anregungen suchen. Also in diesen Nischen haben wir uns etabliert, haben wir uns breit gemacht sozusagen. Und auch die Art und Weise des Contents, den wir ausstrahlen, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem sehr breit aufgestellten Sender, wie es zum Beispiel RTL ist, ja, wovon Nachrichten über fiktionale Inhalte, Factual-Inhalte, auch ein bisschen Sport, vieles stattfindet, sondern unsere Sender haben auch von der inhaltlichen Ausrichtung her überwiegend sogenanntes Factual Entertainment, also faktenbasierte Unterhaltung, keine fiktionalen Inhalte mit Ausnahme von Tele5, das ist ein reiner fiktionaler Sender. Und auf die Art und Weise haben wir Zielgruppen gefunden, die einfach von anderen Sendern nicht so sehr bedient werden und haben uns in der Nische breit gemacht. Und da gibt's immer noch, oder Gott sei Dank, sehr, sehr viele Menschen, die diese Art von Unterhaltung suchen. Und das heißt, dass wir zum Beispiel mit unseren Sendern mehr als 4% Marktanteil insgesamt in der deutschen Fernsehlandschaft erreichen. Und das ist schon, klingt erst einmal nicht so wahnsinnig viel. Aber das reicht in jedem Fall aus, um ein sehr breites Portfolio und ein breites Geschäft auf die Beine zu stellen.
Ja, wenn ich die beiden Sachen vergleiche, Sie haben die Sender beschrieben gerade und ich sag mal so großen Sendermarken, kann man sagen, dass es die Unterscheidung ist, einerseits so ein Vollprogramm, ich glaube, den Begriff habe ich häufiger mal gehört, wenn es um TV ging, also da gibt's Nachrichten und Sport und Spielfilme und alles Mögliche, also halt so ein ZDF wäre jetzt beispielsweise ein Vollprogramm. Und die Sender, die Sie haben, sind eher Spartensender, könnte man das so beschreiben? Oder ist das eine alte Einordnung?
Nein, das kann man durchaus so beschreiben. Wir haben decken sicherlich nicht alle Arten von Inhalten ab mit unseren Sendern, haben aber gemerkt, dass wir eben mit dieser ja doch nischigeren Ausrichtung die Zielgruppen abgreifen können und erreichen können, die von anderen Sendern nicht bedient werden. Somit sind wir eine sehr, sehr gute Ergänzung zu dem, was die großen Sender anbieten, und das machen wir seit sehr, sehr vielen Jahren sehr erfolgreich.
Ja, ich stelle mal eine These in den Raum. Ist es nicht so, dass wenn man mit Sparten oder ich sag mal so zielgruppenspezifischen Sendern unterwegs ist, man den Sehgewohnheiten der heutigen, ja, oder den heutigen Sehgewohnheiten ein bisschen näher ist als mit so einem Vollprogramm, weil überall hört man, die Leute kaufen keine komplette Tageszeitung mehr, weil sie interessieren nur einzelne Artikel daraus. Die gucken halt nicht komplett Netflix leer, sondern die gucken halt bestimmte Serien, die sie interessieren. Das heißt, eigentlich ist es doch so, braucht man überhaupt noch sowas wie ein RTL oder ein ZDF, die irgendwie versuchen, alles zusammenzubasteln? Oder ist es nicht eher so, dass die Sehgewohnheiten sich dahin entwickeln, dass ich mir mein eigenes Programm zusammenstelle und wenn ich, so wie ich es halt ja über Video on Demand oder Musik on Demand, also Spotify ist ja auch groß geworden, unter anderem, weil man sich nicht mehr von der Radioredaktion abhängig machen möchte, sondern selber sich die Musik zusammenstellen möchte, die man hören will. Geht das bei Ihnen nicht in die Richtung?
Da stecken jetzt ganz, ganz viele einzelne Fragen drin in der Frage, die Sie gerade gestellt haben. Nämlich zum einen die Sehgewohnheiten. Also will ich mich zurücklehnen und ein Programm sehen, das irgendjemand, der Programmplaner für mich zusammengestellt hat und wo es heißt, um 20 Uhr kommt die Sendung, um 20.15 Uhr kommt die Sendung, um 22 Uhr kommt die Sendung. Oder will ich mein Programm selber gestalten? Das ist mal die eine Frage, die da für mich jetzt drinsteckt. Und das ist die große Veränderung, die es gerade im TV-Markt gibt oder im Medienmarkt insgesamt, nämlich, dass mehr und mehr Menschen tatsächlich selber für sich entscheiden wollen, ich möchte jetzt um 20 Uhr das sehen und um 20.17 Uhr ganz was anderes und um 20.33 Uhr vielleicht wieder was anderes. Oder ich möchte einfach mal eine komplette Serie durchbingen und 8 Folgen hintereinander anschauen von irgendwas, was vielleicht gerade auf Netflix kommt oder auf Sky oder auf einer anderen Streaming-Plattform. Das ist was uns gerade extrem beschäftigt, ja, das Thema Transformation des Marktes und unterschiedliche Sehgewohnheiten. Und dann gibt es aber auch noch diejenigen, die Menschen, die Gott sei Dank sagen, ich möchte mich einfach zurücklehnen und ich möchte das mir anschauen, was ein Programmplaner für mich bereitgestellt hat. Und bei dem Thema haben wir herausgefunden, dass es für uns extrem wichtig ist, unseren Zuschauern Verlässlichkeit zu bieten. Das heißt, wenn ich D-Max kenne, dann weiß ich, dass dieser Sender eine bestimmte Art von Programm anbietet, und zwar 24 Stunden am Tag. Dann ist das Programm, das, wo es sich um Survival dreht, um Motor, um Autos, um Gold suchen, um Krabbenfischen in Alaska und solche Themen. Also ich weiß einfach, da gibt es eine bestimmte Art von Programm, die interessiert mich, und im Zweifelsfall finde ich immer irgendwas auf D-Max, egal ob es um 20 Uhr ist oder um 16 Uhr nachmittags, was mich interessieren kann. Und das Gleiche gilt für TLC, das Gleiche gilt für Home and Garden TV. Das habe ich bei einem Nischenprogramm oder bei einem Nischensender, wie wir es haben, fällt mir das wesentlich einfacher, sowas zu programmieren, im Gegensatz zu einem Vollprogrammsender oder einem großen Sender, wie es zum Beispiel RTL ist. Also das ist ein grundlegender Unterschied.
Ja, das heißt, mal so ganz praktisch gesprochen, wenn ich an einem Sonntagnachmittag keine Sendung finde oder gerade nicht Reality-TV da im Privaten gucken möchte und das Öffentlich-Rechtliche mich auch nicht begeistert, dann gehe ich auf Eurosport, weil da weiß ich, so ein Sonntag im Januar ist da auf jeden Fall Skispringen, Biathlon oder irgendwie Bobfahren, bin ich mal ganz sicher.
Ganz genau. Da kann ich dann 6 Stunden Wintersport durchschauen.
ja, spannend. Und das wiederum kombinieren Sie dann ja auch mit Pay-TV, mit Eurosport 2. Kann man sagen, da nehmen Sie dann herausgehobene Sportveranstaltungen, wo die Leute bereit sind, dann auch dafür zu bezahlen und zeigen, also ziehen die sozusagen nochmal hinter eine Paywall? Ist das die Strategie? Ich sag mal, bisschen ketzerisch, alles, was so okay angenommen wird und gut angenommen wird von der Zielgruppe, das gibt's for free. Und das, was ganz heiß ist, das gibt's bei Eurosport 2 dann nochmal für einen Euro extra. Kann man das so sagen oder ist das zu ketzerisch?
Ja, pauschal kann man das nicht so sagen. Also das ist gerade bei Sportthemen, wo die Sportrechte sehr viel Geld kosten, also nicht nur für uns, sondern für alle, die sich im Bereich Sport tummeln, ist es mehr und mehr Usus, dass man für diesen Sport extra bezahlen muss. Ob das jetzt bei Sky ist, ob das bei DAZN ist, ob das bei uns beim Eurosport Player ist oder bei Eurosport 2, das ist einfach Teil des Geschäftsmodells. Wenn wir jetzt speziell auf Discovery sehen, dann muss man sagen, dass Discovery in seinen Ursprüngen als globales Unternehmen ist ein Pay-TV-Unternehmen. Da kommt das Unternehmen her, und aus dem heraus und eben Discovery Channel in Amerika gegründet war, immer ein Pay-TV-Kanal. Und so hat sich das Thema Pay-TV über den ganzen Globus verbreitet. Und es waren auch hier in Deutschland die Anfänge von Discovery. Wir haben erst im Jahr 2006, also noch gar nicht so wahnsinnig lange her, den ersten frei empfangbaren Sender global gegründet, in Deutschland hier, und das war D-Max. D-Max war der erste Sender innerhalb von der Discovery-Welt, der nicht hinter der oder als Pay-TV-Unternehmen oder Pay-TV-Sender gestartet worden ist. Der Grund liegt darin, dass Deutschland ein anderer Markt ist als Amerika, als Italien, als England, als viele andere Märkte, und dass bei uns der Bereich Pay-TV über viele Jahre hinweg ganz langsam gelaufen ist und Free-to-Air ein wesentlich stärkeres Standbein für uns geboten hat zu dem Zeitpunkt. Und deswegen haben wir D-Max gegründet. Und dem sind noch viele Sender gefolgt, auch in anderen Ländern. Also mittlerweile ist Pay-TV, Free-to-Air, digitale Plattformen, das ist einfach eine Mischung. Und jedes Land entscheidet für sich selber strategisch, mache ich einen Sender als Free-TV-Sender, mache ich einen Sender als Pay-TV-Sender, gebe ich es in die digitalen Plattformen. Das ist die lokale Strategie, die wir dann für die globalen Inhalte umsetzen. Und da haben wir sehr viel Möglichkeiten und Freiheiten und Verpflichtungen natürlich auch in meiner Funktion hier als Geschäftsführerin, die Strategie zu definieren für unsere Inhalte, für unsere Sender.
Das heißt, Sie könnten auch sagen, Sie machen jetzt aus D-Max einen Pay-TV-Sender und dann zahlen die Leute 5 € im Monat dafür, dass sie das gucken dürfen. Kann man das so sagen?
In der Theorie könnte ich das machen, in der Praxis werde ich es nicht machen.
Ja, ja. Okay, bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, Sie haben so mehrere Stichworte gesagt. Sie haben gesagt, Inhalte sind teuer, also insbesondere auf den Sport bezogen. Sie haben gesagt, wir haben auch schon das weltweite sozusagen Verwerten von Content angesprochen. Die Möglichkeiten, die Sie als Management haben, haben Sie auch angesprochen. Vielleicht, um den Hörerinnen und Hörern nochmal ein Gefühl dafür zu geben, wie ihr Job aussieht. Können Sie noch mal die Struktur, die Konzernstruktur kurz beschreiben und an welcher Stelle Sie dort sozusagen aufgehängt sind im Organigramm, wie man so schön sagt? Wer ist Ihre Chefin oder Ihr Chef? Sind Sie überhaupt irgendjemanden so richtig hart Rechenschaft schuldig oder reicht's, wenn die Zahlen gut sind? Und vielleicht auch so 2, 3 wirtschaftliche Eckdaten mal nennen, damit die Hörerinnen mal ein Gefühl dafür kriegen, in welchen Dimensionen Sie so unterwegs sind?
Also ich bin in meiner Funktion natürlich Teil von einer globalen Struktur. Meine Chefin zum Beispiel, die sitzt in Warschau und die ist wiederum verantwortlich für den kompletten EMEA-Bereich, also Europe, Middle East und Africa. Das ist die nächstgrößere Organisationseinheit. Sie wiederum berichtet an unseren President International, Discovery Networks International. International ist die Definition bei uns für alles, was außerhalb des US-amerikanischen Marktes stattfindet. Und dann gibt es noch eben den US-amerikanischen Markt und die komplette globale Einheit. Headquarters sitzt in New York und wir sind insgesamt um die 12.000 Mitarbeiter weltweit für Discovery, die tätig sind. Und es gibt eben diese länderspezifischen Cluster, so wie es bei mir ist, für Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux. Ich habe andere Kollegen, die sind für den Nordics-Bereich verantwortlich, einen Kollegen, der komplett UK verantwortet oder Italien. Frankreich und Spanien sind eine Organisationseinheit. Also es wird immer geclustert und jeder Einzelne und jede Einzelne, die dann für so einen Bereich verantwortlich ist, ist dann halt tatsächlich für die Distribution der Sender und der Plattformen über inhaltliche Themen, die Konfektionierung der einzelnen Sender, natürlich fürs Kostenmanagement, für die Revenues, die reingebracht werden müssen über unterschiedliche Erlösquellen. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen drüber sprechen, wo kommt denn eigentlich das Geld her, das wir verdienen. Und da sind wir bis hin zu Marketing, Kommunikation, Ad-Sales, Vermarktung, Social Media, Technikthemen. Das liegt alles in der lokalen Verantwortung und natürlich sind wir eingebettet in eine globale Struktur. Das heißt, wir haben auch viele Vorteile dadurch, dass wir ein globaler Konzern sind, weil wir einfach viele Ressourcen nutzen können, die von mir aus in Polen sitzen, in Warschau oder in England oder in Stockholm. Das heißt, ich brauche nicht alles hier selber für mich in München selber erfinden und bereitstellen. Weil es viele Sachen gibt es einfach schon innerhalb von der Organisation. Und ganz viele Themen machen wir aber auch komplett lokal hier selber, weil es einfach länderspezifisch ist. Wir nennen das Glocal, also Think Global, Act Local, schöner Anglizismus. Aber das ist das, was wir bei Discovery leben. Also es gibt globale Themen, die wir lokal umsetzen.
Ja, ist das wahrscheinlich ist es auch ein Learning aus der Zeit, die oder was viele internationale, gerade amerikanische Konzerne gemacht haben, dass die der Sprung aus den USA heraus fällt nach Großbritannien relativ leicht und dann aufs europäische Festland ist dann schon aufgrund der kulturellen Unterschiede schwierig. Kann man sagen, dass sie im Prinzip stellt ihnen die internationale Organisation so eine Art Werkzeugkasten zur Verfügung, also Technik, keine Ahnung, Satellitentechnik zum Beispiel, die sie brauchen zum Übertragen ihrer Sender, Technik, um sowas wie einen Pay-TV auch abrechnen zu können. Also irgendwie muss das Geld dann ja auch auf einem Discovery-Konto landen, was der Kunde letztlich jeden Monat zahlt für Eurosport 2, dass die ihnen helfen bei der Personalsuche gegebenenfalls, wenn sie was brauchen. Kann man das so sagen? Und alles, was so Sie entscheiden aber, wie die Programmstruktur von einem Eurosport aussieht. Oder sie entscheiden, welche Sendungen laufen auf D-Max oder auch nicht.
Mhm. Pauschal kann man es nach diesen Bereichen schwer einteilen, ehrlich gesagt, weil die länderspezifischen Eigenheiten mit dazukommen. Also wenn Sie sagen zum Beispiel die Satellitentechnik, dann haben wir unsere Satellitenverträge hier lokal mit dem lokalen Satellitenbetreiber. Das heißt, das verhandeln wir lokal hier selber, welche unserer Sender wo auf welchem Satellitenplatz ausgestrahlt werden oder wo die platziert werden. Andere Themen gibt's ja, da haben wir natürlich Unterstützung aus der Corporate-Ecke und da gibt es dann irgendwo in der Organisation Menschen, mit denen wir und Kollegen, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Die sitzen aber nicht notwendigerweise in München, sondern die können eben in Warschau sitzen oder in London oder in Rom. Das ist dann wirklich unabhängig davon. Aber da werden Themen gebündelt, nicht nur für Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern eben für ganz Europa. Also es ist durchaus eine Mischung. Was komplett lokal hier liegt, ist tatsächlich das, was Sie angesprochen haben, die Konfektionierung und die Zusammenstellung der Sender. Also Programmplanung, zu entscheiden, wann welche Sendung ausgestrahlt wird, der ganze Research-Bereich, der dahinter steckt. Auch viele Produktionsthemen, die wir selber machen. Also es ist nicht so, dass wir allen unseren Content aus Amerika bekommen. Es wird sehr, sehr, sehr viele Stunden in Amerika, natürlich tausende von Stunden produziert. Und wir entscheiden, welche wir davon nutzen für den lokalen Markt und auf welchem Sender wir die einsetzen. Wir wissen aber auch, dass unsere Zuschauer sehr gerne auch einen lokalen Einschlag noch sehen wollen. Und deswegen haben wir hier auch eine ganze Truppe an Produzenten oder Producern sitzen, die lokale Produktionen machen für D-Max, für TLC, für HGTV, Sport sowieso. Ja, yeah. Das ist jetzt die Olympischen Spiele stehen vor der Tür, Australian Open laufen gerade, haben heute angefangen. Das passiert alles hier in Unterföhring, also Nachbarort von München, da haben wir Studio, da ist unsere ganze Technik, das passiert praktisch alles direkt hier in München, das ist extrem lokal.
Aber Sie kriegen schon, also jetzt haben wir jetzt Australian Open, die Fernsehbilder, die dort aufgenommen werden, die bekommen Sie schon aus dem internationalen Netzwerk. Sie schneiden es dann, Sie kommentieren es extra, ja, ja. Aber so der Basis-Content, die Basisinhalte werden dann zugeliefert. Sie haben nicht ein eigenes Kamerateam dort?
Nein, wir haben kein eigenes Kamerateam dort. Wir haben also in diesem Jahr jetzt nicht wegen Corona-Situation, aber normalerweise haben wir auch Experten vor Ort, Kommentatoren vor Ort und bei den großen Events, also bei Australian Open jetzt passiert tatsächlich alles aus München heraus. Aber natürlich ist es so, dass wir das internationale Bild und normalerweise, das nennt man dann Host Broadcaster, also es gibt einen zentralen Broadcaster und das World Feed, das eine Feed, das dann wirklich ausgespielt wird an alle Rechteinhaber, egal wo die auf der Welt sitzen, das wird ja nicht für jeden Einzelnen separat produziert, sondern das wird einmal ausgespielt und jeder greift sich dann die Signale ab. Und lokalisiert wird es dann über Menschen, die dann vor Ort sind und Interviews machen und so weiter und so fort.
Das mit den Experten ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Amerikaner drauf guckt, so ein Boris Becker kennt der, ja, da sagt er, das macht wahrscheinlich mehr oder weniger Sinn, den auch Tennis kommentieren oder co-kommentieren zu lassen. Wenn der, aber ich glaube, vor 2 Jahren hatten sie Matthias Sammer beim Fußball. Wenn da so ein Amerikaner drauf guckt, mal abgesehen davon, dass die wenig Ahnung vom Fußball haben, aber so Matthias Sammer kennen die ja nicht, würde ich jetzt mal behaupten, ohne da Matthias Sammer zu nahe treten zu wollen, aber da müssen sie sich dann, da sagen sie, der Kollege passt und egal, was der für ein Honorar kriegt oder so, das entscheiden sie, ob der dann da sitzt oder nicht und kluge Sachen zum Thema Fußball sagt oder auch nicht.
Das ist unsere lokale Entscheidung, wenn wir glauben, dass unsere Zuhörer, Zuschauer sehen wollen und wer da der Beste oder die Beste ist. Und ich glaube, das gelingt uns gerade im Sportbereich immer herausragend gut. Also wenn ich mir das Line-up anschaue, bis jetzt gerade für Peking verkündet worden ist. Das ist eine Ansammlung an Legenden und Olympiamedaillen und Weltmeister Goldmedaillen. Das ist wirklich aller Ehren wert. Ja. Ja. Aber das entscheiden wir tatsächlich komplett lokal.
Ja. Das, ich habe schon ein bisschen länger her mit einem ehemaligen Bundesliga-Profi zusammen Mittag gegessen und irgendwie kamen wir dann auch auf Fernsehkommentatoren und der meinte dann so, ja, der Matthias Sammer, der wird so viel Geld verdienen, irgendwie wenn er da die Co-Kommentatoren oder Moderatoren oder wie auch immer da Expertenrolle einnimmt. Jetzt würde ich sie natürlich gerne fragen, oder ich frage sie, was bekommt eigentlich so jemand, der da als ehemaliger Top-Sportler bei Ihnen vor der Kamera steht und das Sportgeschehen einordnet? Ich vermute so, wie ich gerade auch auf dem Bildschirm sehe, Sie gucken, Sie werden jetzt nicht sagen, Boris Becker und Matthias Sammer bekommen Summe X. Ja, aber kann man schon sagen, dass Sie signifikant auch Geld in die Hand nehmen für Experten oder um Expertenwissen auch einzukaufen? Oder kauft man damit auch ein bisschen Prominenz ein? Wie ist so die Denke dahinter? Das machen ja nicht nur Sie, das machen ja alle Sender.
Naja, also natürlich, wenn man einen Experten verpflichtet, dann kauft man immer einen Namen ein, ja. Also Boris Becker ist eine Tennislegende, ja. Und ob dann bei Matthias Sammer genau das Gleiche oder einem Olympia-Teilnehmer oder einem Olympiamedaillengewinner, weil damit einfach auch sichergestellt ist, dass der Sport, der transportiert wird, mit einer großen Expertise transportiert wird. Und das macht ja für mich als Zuschauer, also wenn ich mich jetzt als Zuschauerin an einem Sonntagnachmittag 6 Stunden mit Wintersport beschäftige, dann hätte ich schon ganz gern, dass auch derjenige oder diejenige, das kommentiert, auch eine Expertise hat. Und das ist einfach zu 100% sichergestellt, wenn ich jemanden habe, der diesen Sport gelebt, geliebt und mit Leidenschaft über Jahre hinweg verkörpert hat und noch dazu eine gewisse Bekanntheit hat. Also einfach der Name zieht dann natürlich, das ist ganz klar. Zu zahlen werde ich natürlich nichts sagen.
Nein, das habe ich vermutet und ich denke, das ist auch völlig in Ordnung. Das fänden jetzt Boris Becker und Matthias Sammer wahrscheinlich auch nicht so toll, wenn sie hier Zahlen erzählen würden. Aber grundsätzlich muss man ja schon auch sagen, dass ich sag mal so, die Inhalte, die sie haben, die sie produzieren, die selber produzieren oder auch zur Verfügung stellen, dass das wahrscheinlich, oder ist es richtig, wenn ich sage, das ist das absolute Erfolgsgeheimnis eines TV-Senders, das, was ich da auf den Bildschirm bringe, weil es gibt so ja ganz viel drumherum. Einige glauben ja auch, es ist super wichtig, auf welcher Zahl auf der Fernbedienung man einprogrammiert ist für den Erfolg eines Fernsehsenders. Was würden Sie sagen? Wie ist da so das Verhältnis? Was ist Programm und was sind alle anderen Maßnahmen, um einen Fernsehsender erfolgreich zu machen? Ist es eher so 90-10 oder 50-50 oder was sind da die Erfolgsfaktoren?
Also das mit Abstand das Wichtigste ist natürlich das Programm, weil das ist das, was die Leute schauen, das ist das, wo die Leute dranbleiben, das ist der Kern von unserem ganzen Geschäft, ist der Content. Und egal, ob ich den lokal produziere, ob ich Sportrechte einkaufe oder ob der international produziert wird, wenn das Programm nicht stimmt, wenn die Leute meinen Content nicht sehen wollen und auch unabhängig, ob das Pay-TV ist, Free-to-Air oder ob das auf einer digitalen Plattform ist, dann kann von vornherein das ganze Unterfangen nichts werden. Es ist nicht so, dass jeder Content immer erfolgreich ist, um Gottes Willen. Ja, also wir produzieren auch Themen, die nicht so gut sind oder die Zuschauer weniger gut annehmen, als wir das vielleicht uns selber überlegen. Da ist auch eine gewisse Flop-Rate dabei, das hat jeder Sender. Aber grundsätzlich ist es das Programm. Und was dann dazu kommt, sind viele, viele andere Bausteine. Das ist zum Beispiel, wie positioniere ich an so einen kompletten Sender? Also nehmen wir wieder D-Max als Beispiel. D-Max ist bei jedem, der D-Max schon mal gesehen hat, gehört hat, ist eindeutig positioniert, ja, das ist ein Männersender. Da habe ich sofort ein bestimmtes Bild im Kopf. Also das Thema Marketing und Kommunikation ist dann das Nächste, was kommt. Der nächste Bereich ist, wie kann ich denn das Thema monetarisieren? Ein frei empfangbarer Sender wie D-Max zum Beispiel wird über Werbeeinnahmen finanziert. Das heißt, ich brauche eine Verkaufsmannschaft, die dann bei den Werbekunden und bei den Mediaagenturen draußen unterwegs ist und den Sender entsprechend verkauft. Ich brauche aber auch eine Verbreitung für einen Sender. Das heißt, es gibt unglaublich viele Kabelnetzbetreiber, ich brauche einen Satellitenplatz und so weiter und so fort, damit der Sender überhaupt technisch gesehen werden kann von meinen Zuschauern. Also das sind ganz, ganz, ganz viele einzelne Bausteine, die dazu beitragen, dass am Ende tatsächlich 24 Stunden am Tag ein Sender ausgestrahlt wird und auch gesehen wird. Und wie viel er gesehen wird, das ist bei uns jeden Morgen um 9 Uhr, kurz vor 9 Uhr kommen die Quoten rein. Das ist das Erste, was wir alle miteinander machen, dass wir die Quoten-E-Mail anschauen und schauen, wie haben denn die einzelnen Sendungen performt, wie haben sie funktioniert, wie hat die Konkurrenz, was war da für ein Programm, wie hat das funktioniert. Das ist unser A und O, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen. Aber immer der Inhalt ist das mit Abstand das Wichtigste, was wir überhaupt haben, ja klar.
Ja. Dazu habe ich zwei Fragen. Das erste ist, Sie haben gesagt, Sie gucken auf die Quoten. Vorhin sagten Sie, Sie erreichen so 4% im deutschen Markt der Leute. Kann man das so runterbrechen, dass man sagt, man hat 80 Millionen Deutsche, die können irgendwie alle Fernsehen gucken, davon 4%, das sind irgendwie 1,8 Millionen. Also im Durchschnitt erreichen wir jeden Monat ungefähr 1,8 Millionen, 1,6 bis 2 vielleicht Millionen Deutsche, die einen unserer Sender eingeschaltet haben. Kann man das so sagen?
Ja, so einfach ist es nicht, weil die Quotenberechnung nicht einfach so linear runter zu rechnen ist auf die Anzahl der Bewohner von Deutschland. Es gibt ja ein sogenanntes Fernsehpanel, das die AGF Videoforschung betreibt für alle großen Senderhäuser in Deutschland. Da gibt es einen ganz bestimmten Mechanismus, eine bestimmte Anzahl von Haushalten. Das sind im Moment, glaube ich, 5.400, die da momentan angeschlossen sind, 11.000 Personen. Und diese 11.000 Personen und 5.400 Haushalte sind praktisch die Basis für die TV-Messung. Bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel mit unserem Senderportfolio jeden Tag im Schnitt 8,6 Millionen Menschen erreichen. Das ist, kann man wahrscheinlich schwer einschätzen, ob das jetzt halt viel ist oder wenig ist. Aber im Schnitt wiederum diese 8,6 Millionen, die rechnen sich über das ganze Jahr gesehen um auf einen Marktanteil von bei uns sind es 4,1% für unsere Sender. Das ist nicht jeden Tag gleich, da haben wir mal mehr Marktanteil, mal weniger Marktanteil. Aber natürlich ist der Marktanteil ist für uns die Basis und die Anzahl der Zuschauer für unsere Werbezeitenvermarktung, weil das wiederum definiert die Preise für so eine Werbeinsel, was kann ich dafür verlangen. Also das sind relativ komplexe Mechanismen, die da dahinter stecken.
Ja, eine Sache, die ich wahrscheinlich bei der einfachen Rechnung vorhin vergessen habe, ist ja auch, wie lange schaut jemand, ne? Also ob ich ihn jetzt einmal für 5 Minuten erreiche oder da guckt sich jemand so ein ganzes Tennismatch an oder vielleicht sogar auch mehrfach in der Woche. Das wiederum hat ja auch einen Impact auf den Marktanteil.
Auf die Quote, auf den Marktanteil, genau, weil das dann unterschiedlich gewichtet wird. Also je länger ich schaue, also es ist die Anzahl der Menschen, die schaut und die Zeit, die der Einzelne schaut. Das wird also das miteinander ergibt dann praktisch die Quote und den Marktanteil.
Können Sie sagen, wie groß der Fernsehmarkt in Deutschland ist? So an meinetwegen der Werbefernsehmarkt, was da so umgesetzt wird. Wissen Sie das? Oder?
Also der Werbemarkt in Deutschland sind ungefähr 3,8 Milliarden Euro, die da drin umgesetzt werden im deutschen Werbemarkt.
Im deutschen Werbe- oder im deutschen TV?
Im deutschen TV-Werbemarkt.
Ja,
spezifischer sein.
Ja, okay, nur um den Hörern und Hörern mal ein Gefühl dafür zu geben, wenn man jetzt ganz, ganz grob hochrechnet, Marktanteil und was im Werbemarkt so umgesetzt wird, ich sag mal, ich mach mal über den Daumen 4 Milliarden Umsatz und 4% davon, ich weiß, das kann man nicht 1:1 so durchrechnen, aber es ist schon so, dass sie im Prinzip als Sendergruppe auch einen dreistelligen Millionen Euro Umsatz machen können in Deutschland.
Über Zahlen, das kann jetzt jeder Zuhörer gern für sich selber ausrechnen, aber über Zahlen kann ich nicht sprechen. Ich kann nur sagen, dass die 4% Marktanteil absolut ausreichen, um unsere Sender richtig schön zu bestücken mit Content, mit Programm und dass man ein profitables Geschäft auf die Beine stellen. Aber sehen Sie mal nach, dass ich über Zahlen nicht sprechen kann.
Nein, das verstehe ich. Ist ja immer so bei internationalen Konzernen. Und ehrlicherweise war das jetzt auch gar nicht so ein Versuch, Sie da nochmal zu einer Aussage zu bewegen, sondern es war einfach so für mich im Kopf gerechnet und vielleicht dem einen oder anderen Hörer oder der Hörerin nochmal eine Idee zu geben, in welchen Dimensionen man auch im deutschen TV-Markt auch denkt. Also es ist schon auch signifikant viel Geld, was dort bewegt wird. Und die, ich sag mal so, die Bayersdorfs, Unilevers, Mercedes-Benz dieser Welt geben ja viel, viel Geld auch für Werbespots aus und Teil davon dann auch bei ihnen beziehungsweise im Gesamtfernsehen. Einfach ein spannendes Geschäft, darauf wollte ich hinaus. Jetzt haben Sie aber auch gesagt, der absolut entscheidende Punkt im Geschäft ist das Programm. Und Sie haben gesagt, man weiß aber auch nicht so ganz genau, funktioniert's oder funktioniert's nicht, was man da so als Programm zusammenstellt. Ich würde bei Ihnen zwei Herausforderungen sehen. Das eine ist, dass es halt generell eine gewisse Unsicherheit hat. Also man macht wahrscheinlich nicht für jede Sendung oder für jedes Produkt, was man plant, eine tiefgehende Marktforschung, sondern man probiert einfach mal aus. Und auf der anderen Seite haben Sie ja auch über Ihre Senderkonstruktion sozusagen ganz viele unterschiedliche Themen. Sie haben den angesprochenen Männersender, Sie haben Sport, Sie haben einen Sender, der eher Frauen anspricht. Wie gehen Sie dabei vor und beziehungsweise gucken Sie persönlich auch auf all die Themen drauf? Also wenn es eine neue D-Max-Sendung gibt, gucken Sie sich das an und verhandeln Sie auch mit, wenn, ich weiß nicht, jetzt das nächste Volleyball Bundesliga-Jahr ansteht und die Rechte eingekauft werden sollen. Also schauen Sie sich das alles an oder haben Sie dafür Spezialisten? Wie funktioniert das? Wie stellt man sicher, dass die Quote der funktionierenden Sendungen möglichst hoch ist?
Also dazu muss man wissen, dass unsere Inhalte aus drei verschiedenen Quellen kommen. Das eine ist die internationale Content-Quelle. Das heißt, es ist der Content, der von unserer Muttergesellschaft produziert wird in Amerika überwiegend. Und den wir, das sind tausende von Stunden, ich weiß nicht genau wie viele tausend Stunden, aber den können wir nutzen für unsere Sender. Diese Stunden, die kann ich natürlich nicht alle anschauen und nicht jedes einzelne Programm auch kennen. Das ist vollkommen unmöglich. Da gibt es viele Experten, die sagen, das passt für D-Max, das passt für TLC, das passt für unseren Markt überhaupt nicht, weil es einfach falsche Tonalität ist. Da haben wir also eine ganze Menge an Menschen, die praktisch schon eine Grundauswahl treffen an Content, der aus dem eigenen Haus kommt. Die zweite Quelle ist Content, den wir extern dazu kaufen, weil wir einfach sagen, wir haben einen Sender wie D-Max oder wie TLC mit einer bestimmten Programmversorgung, mit einer bestimmten Ausrichtung. Und wenn wir auf dem Markt noch Programm finden, das diese Ausrichtung ergänzen kann positiv, dann kaufen wir auch von extern, von anderen Produktionsfirmen, kaufen wir Content zu. Das ist die zweite Programmsäule. Und die dritte Programmsäule ist das, was wir hier lokal fast ausschließlich für unseren eigenen Markt produzieren. Und bei den Themen, da bin ich mit meinen Kollegen, das ist ein sehr strenger Auswahlprozess, weil wir natürlich dann auch wollen, dass wir möglichst das optimal beste Programm produzieren. Und da diskutieren wir sehr viel miteinander, sehr eng miteinander. Und da bin ich bei den Auswahlprozessen und Entscheidungsprozessen auch wirklich in einer engsten Abstimmung mit meiner Programmabteilung. Da schauen wir uns wirklich jedes einzelne Programm an, wo wir sagen, produzieren wir das oder produzieren wir es nicht. Manchmal produzieren wir auch nur ein oder zwei Stunden und geben sie einen Test und schauen, wie es funktioniert, bevor es dann in eine ganze Serie reingeht. Und das Thema, woher wissen wir, ob es funktioniert oder nicht? Zu 100% kann man es nicht vorher wissen. Aber natürlich haben wir über im Laufe der Jahre ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, welche Art von Content unsere Zuschauer sehen wollen, welche Art von Protagonisten gut ankommen und welche eher nicht. Wir haben ein sogenanntes Konstrukt oder ein Konstrukt, das heißt House of Content. Das ist eine sehr, sehr enge Verzahnung von unserer Research- und Insights-Abteilung, die wir hier haben, lokal auch, mit unserer Programmabteilung. Das heißt, wir arbeiten sehr viel wo die Inhalte Menschen mit den eher datengetriebenen Kollegen zusammenarbeiten und schauen, ey, das ist ein cooler Protagonist, toller Inhalt, aber ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Zuschauer das genauso cool und toll finden wie wir selber, hoch, ja oder nein, liebe Research-Kollegen, könnt ihr uns das rausfinden? Das ist eine sehr, sehr enge Verquickung. Sehr oft funktioniert das tatsächlich, zu 100% nein. Also das kann man nicht komplett bombensicher alles vorhersagen.
Ja, ich kenne das Datengetriebene, kenne ich aus dem Online-Marketing, dass man sagt, okay, man hat irgendwie einen Webshop, der hat zwei unterschiedliche Startseiten und man sieht dann, wie hoch ist die Kaufquote auf Seite 1 und wie hoch ist die Kaufquote auf Seite 2 und dann vergleicht man das. Ganz, ganz klassisch datengetrieben und nach einem Tag weiß man, keine Ahnung, die blaue Seite macht mehr Umsatz als die rote Seite beispielsweise. Kann man das bei Ihnen auch so sagen, dass man sagt, so dass das Datengetriebene ist dann, wir wissen, immer wenn Boris Becker dazugeschaltet wird, dann geht die Einschaltquote hoch oder sie bleibt stabil. Immer wenn Boris Becker weg ist, bleibt es dabei und dann haben wir, ich überspitze jetzt, haben wir verstanden, okay, es sind die roten Haare, irgendwie deshalb haben wir Matthias Sammer nochmal im Fußball dazu geholt. Und weil wir wissen, irgendwie rote Haare kommen gut an im TV. Ganz bewusst ein etwas lustiges Beispiel gewählt.
Ja, es gibt tatsächlich so Trigger-Themen, wo wir wissen, da geht die Quote hoch oder da geht die Quote runter oder bei bestimmten Protagonisten, die einfach unsere Zuschauer kennen, wie zum Beispiel Michael Manousakis von den Steel Buddies von D-Max, da wissen wir einfach, wenn der läuft, dann geht die Quote nach oben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Was wir aber auch machen, weil nicht alles so einfach herleitbar ist, da haben sie digitalen Kollegen wirklich, wirklich leichter, weil die in Sekunden Echtzeit einfach Reaktionen sehen können. Was wir sehr viel machen, ist, dass wir Zielgruppenstudien durchführen in Form von entweder repräsentativen Befragungen, Gruppendiskussionen, also wo man dann 10 Menschen momentan virtuell, nicht in einem Raum, früher waren sie in einem Raum, aber einfach zum Beispiel 10 unserer Zuschauer ein neues Programm anschauen lassen und die diskutieren lassen. Und da lernt man wahnsinnig viel darüber, wo wir vielleicht manchmal einfach aus Programmsicht anders draufschauen, als unsere Zuschauer das machen. Und all diese Themen miteinander, das ist die Entscheidungsbasis dafür, ob wir jetzt zum Beispiel ein Format produzieren oder nicht. Und wo es dann ausgestrahlt wird, ob es am Montag ist oder am Mittwoch oder am Freitag oder am Samstag, das wiederum, das ist dann nochmal tatsächlich sehr datengetrieben, weil da kommen dann Themen mit ins Spiel wie, welche Saison ist denn, wie ist die Gegenprogrammierung, was macht unsere Konkurrenz, wie hat denn ein ähnliches Thema am Dienstagabend um 20.15 Uhr funktioniert oder wo sitzt denn da unsere Zielgruppe, vielleicht eher vor Vox oder vielleicht eher vor RTL 2 und wie bringen wir denn die rüber? Also da ist es dann wirklich, da wird es sehr, sehr kleinteilig, aber auch sehr hilfreich, weil diese Daten, die lügen dann am Ende nicht. Ja. Ne? Die kann man schon recht gut nutzen und einsetzen und das ist die Basis für die Programmplanung, für die tägliche Entscheidung, was sende ich denn eigentlich wo?
Ja, kann man auch sagen, dass wenn man sagt, man hat eine neue Sendung, dass man eine neue Sendung dadurch unterstützt, welcher Programmteil davor läuft oder nach welchem. Also das sind so Themen, die man als Amateur in dem Bereich öfter mal hört, dass man eine neue Sendung kommt. Wenn die nach der Tagesschau läuft, dann ist irgendwie großes Tennis. Oder alles, was nach dem Tatort läuft, irgendwie das funktioniert. Jetzt ist Anne Will wahrscheinlich ein bisschen sauer. Irgendwie, aber so in der Richtung. Gibt's das oder das bestimmte Programmplätze, wo Sie wissen, da machen die Leute Sonntag, weiß ich nicht, 22 Uhr, da gucken die Herren gerne Sport. Da müssen wir eine neue Boxsendung reinbringen.
Mhm. Ja, also das gibt's absolut. Das ist der Audience Flow und das ist das sogenannte Lead-In. Also wenn ihr ein neues Format startet, dann schaue ich immer, dass ich vor dieses neue Format ein möglichst starkes, etabliertes Format setze, damit ich möglichst viele Zuschauer aus diesem starken Format rüberziehe in das neue Format, das ich erst etablieren muss.
Ja.
Also das ist eine ganz klassische und sehr bewährte Herangehensweise. Oder dass ich sage, ich habe bestimmte Thementage. Bei D-Max ist zum Beispiel der Montag ist der Motormontag. An dem Tag werde ich abends nicht ein neues Angelformat einsetzen, weil da wissen meine Zuschauer einfach, da kommt was mit Motor und mit Öl und zweifelsfall wird irgendein Auto umgebaut vorher, nachher.
Ja.
Wir machen auch sehr viel Cross-Promotion von einem Sender zum anderen. Das heißt, wenn jetzt Olympische Spiele laufen, zum Beispiel auf Eurosport, dann werden wir natürlich versuchen, von D-Max über D-Max auf Eurosport aufmerksam zu machen und die Zuschauer auch dann rüberzuziehen auf die Olympischen Spiele. Also das ist auch ein sehr ausgefeiltes System, dieses ganze Promotion-Thema.
Ja, und gibt es, vielleicht abschließend zur Programmgestaltung, gibt es so 3 Erfolgsfaktoren, wo Sie sagen würden, bei unserer Zielgruppe weiß ich ganz genau, also was immer funktioniert, ist Fußball. Ich glaube, das ist so Common Sense. Kann man irgendwie so vierte Liga Fußball funktioniert immer noch besser als, weiß ich nicht, erste Liga Skispringen oder so. Aber kann man sagen, es gibt in Ihrer Zielgruppe 3 Erfolgsfaktoren, die in so einem Programm drin sein müssen, damit damit es erfolgreich wird. Oder wenn die nicht drin sind, dann wird es auf gar keinen Fall erfolgreich.
Mhm. Also ein Erfolgsfaktor ist zum einen mal die Beständigkeit und die Zuverlässigkeit, die ich positioniere ja an Sender mit einer bestimmten Zielgruppe. Man sagt, es richtet sich an männliche Zuschauer, an weibliche Zuschauer. Und die Art und Weise von dem Programm, diese Zuverlässigkeit, dass ich weiß, ich bekomme immer einfach eine bestimmte Art von Programm, das ist einer der Erfolgsfaktoren. Zweiter Erfolgsfaktor ist mit Sicherheit das Thema Protagonisten. Ob das im Sportbereich ist, dass ich namhafte Kommentatoren, Moderatoren, Experten habe. Das ist ein wichtiger Faktor im Factual-Bereich. Also alle unsere anderen Sender sind sogenannte Factual-Sender. Da hängt sehr davon ab, dass ich Protagonisten finde, die mit unseren Zuschauern auf Augenhöhe sind, wo ich mich identifizieren kann und die nicht zu weit weg sind, weil das könnte auch einen Abschalter-Effekt haben. Und das Dritte ist natürlich, immer wieder Themen zu finden, die in der Art und Weise vielleicht noch nicht erzählt worden sind und noch nicht gezeigt worden sind. Das ist eine große Aufgabe von unseren Producern, von unserem Programmteam, immer wieder da draußen das Ohr zu haben und zu sagen, wir haben jetzt halt irgendwas mit Feuerwehr gemacht, können wir was mit Polizei machen, weil Feuerwehr hat gut funktioniert. Und wenn ich was mit Polizei gemacht habe, es hat gut funktioniert, kann ich jetzt vielleicht irgendwas mit Militär machen, was gut funktioniert. Also einfach die Stories weiter zu erzählen, weiter zu bauen und möglichst langfristige Themen auch zu finden, wo die Zuschauer immer wieder zu uns zurückkommen. Ja, also wenn wir sagen, das sind sie so drei der Erfolgsfaktoren für uns.
Ja, ich habe ein Thema, was ja sehr gut funktioniert, sind zumindest, ich glaube, auf Eurosport gibt es eine Sendung dazu. Ansonsten bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher. Aber insgesamt in der gesamten deutschen Fernsehlandschaft funktionieren ja Talkshows sehr, sehr, sehr gut. Jetzt sagt mein Freund Thomas zu mir immer, irgendwie, ich hätte ein Radiogesicht, deshalb würde ich Ihnen jetzt nicht vorschlagen, den Macht-was-Podcast als Talkshow aufzusetzen. Es sei denn, Sie wollen das unbedingt, ja, dann würde ich das natürlich machen, aber kleinen Spaß beiseite. Guckt man sich so dann die Fernsehlandschaft an und sagt, oh, was die da so machen, das finden wir ganz spannend. Und wenn so generell Talkshows zum Thema Fußball, funktioniert das ja ganz gut, funktioniert aber auch zum Thema Politik oder sonst wie irgendwie in der Medizin, glaube ich, auch, sagt man dann so, Mensch, als D-Max, wir müssten jetzt hier mal eine Talkshow machen zum, weiß ich nicht, wie repariere ich Autos?
Also das sind natürlich Themen, die wir immer wieder diskutieren, was passt zu unseren Sendern und was passt nicht zu unseren Sendern. Eine Talkshow zum Thema Autos prognostiziere ich, wird es bei D-Max nicht geben, weil es einfach nicht passt. Das ist zu abstrakt für unsere Zuschauer, die wollen lieber sehen, wie jemand an einem Auto schraubt und dabei gleichzeitig auch was lernen. Das ist dann vielleicht eine adaptierte Art von Talkshow. Wir haben sehr viele Themen, die eine lange Haltbarkeit haben und die man über einen langen Zeitraum hinweg erzählen kann. So eine Talkshow, eine politische Talkshow oder von mir auch eine Autotalkshow. Das wäre was, das kann ich einmal nutzen und dann ist das wieder weg und dann brauche ich am nächsten Tag wieder was Neues. Das ist einfach nicht Teil von unserem Senderkonzept oder Sende-Konzept. Bei Sport ist es nochmal ein bisschen was anders. Weil da ist praktisch jede Übertragung, wo ich auch einen Experten habe, wo ich einen Moderator habe, ist schon per se schon so eine Art Talkshow. Das ist einfach ein Live-Event. Ja? Und das ist eine komplett andere Aufarbeitung, Aufbereitung, als wir das für unsere Factual-Sender machen. Aber das Thema Talkshow, politische, aktuelle Themen, News und so weiter, das spielt bei uns wirklich eine extrem untergeordnete bis keine Rolle.
Ja, das heißt, man kann schon sagen, so bei der jenseits des Sports, was Live-Entertainment ja ist, vielleicht könnten Konzerte dann irgendwie auch ist ja auch Live-Entertainment in irgendeiner Form, aber wird wiederholt. Aber da kann man sagen, Stichwort Evergreen-Content, also der Content, den sie produzieren, das ist im Prinzip dann auch ganz häufig was man auch mehrfach verwenden kann und auch mehrfach vermarkten kann dann sozusagen. Also da macht's halt nichts, wenn ich eine Sendung heute ausstrahle und dann vielleicht im April und dann im Oktober nochmal, weil wie das Auto repariert wird, das interessiert die Leute dann auch und im Zweifel gucken es ja auch andere Menschen, wohingegen eine politische Talkshow ja einen gewissen Zeitpunkt Bezug hat.
Eine kurze Halbwertszeit hat, genau. Also unser Content hat eine lange Halbwertszeit sozusagen, den kann man durchaus auch öfter ausstrahlen. Und was ich glaube, was überhaupt das Besondere ist an dem Discovery-Content ist, dass dieser Content, der gehört uns von der ersten Sekunde der Produktion bis zur letzten Ausstrahlung, auf welcher Plattform auch immer. Wir kontrollieren praktisch die komplette Wertschöpfungskette, den Lebenszyklus von diesem Inhalt. Das unterscheidet uns maßgeblich von ganz, ganz vielen anderen Medienhäusern, Medienunternehmen, die den Content fast ausschließlich zukaufen oder tagesaktuell produzieren und dann halt auch nur tagesaktuell ausstrahlen können.
Ja. Ist das, im Prinzip sind Sie ja damit viel weiter als viele andere Unternehmen auch schon, weil ja im Prinzip die Abhängigkeit geringer ist. Also ich sag mal so, ein D-Max ist halt relativ, nicht ein D-Max, sorry, jetzt komme ich nicht auf den Sportstreaming, DAZN ist halt im Zweifel vom internationalen Fußball sehr abhängig und den Preisen der Rechte für den Fußball. Einen RTL und ProSieben sind im Zweifel relativ auch abhängig von Hollywood und Hollywood-Studios, die ihnen da die großen Filme zur Verfügung stellen. Je nachdem, was das kostet, ist man da letztendlich auf mehr Einnahmen in der Vermarktung angewiesen. Sie wählen dann ein bisschen einen anderen Ansatz. Also sie haben auch Sportrechte, also das ist dann so ein bisschen eine Parallele zu DAZN, aber es sind nicht die, ich sag mal so, die außer Olympia ist es nicht Fußball im Vordergrund, was so das teuerste Sportrecht ist wahrscheinlich, sondern es sind dann eher so die Sachen, die dahinter kommen. Da ist wahrscheinlich der Wettbewerb auch nicht ganz so groß. Und dann ganz viel Eigenproduktion. Gibt Ihnen das im Vergleich mit anderen TV-Sendern dann auch eine gewisse, ich sag mal, Ruhe und Planungssicherheit?
Ja. Ja, es ist ein grundlegend anderes Geschäftsmodell oder Inhaltemodell, das wir haben im Vergleich zu den Vollprogrammsendern, die viel tagesaktuell produzieren. Das ist schon richtig. Der Vergleich mit Sport generell zu vergleichen mit anderen Inhalten ist immer schwierig, weil Sport und Sportrecht ja komplett andere Dynamik haben. Und Rechtezyklus 3, 4, 5 Jahre dauert, dann werden die Rechte wieder neu ausgeschrieben, dann kann es bei einer komplett anderen Plattform oder bei einem anderen Sender sein. Da ist eine unglaubliche Dynamik drin, auch was die Preisentwicklung anbelangt.
Ja, wir hatten schon, dass man auf das Programm schaut und sagt, woher weiß ich, dass es funktioniert? Also, dass es möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch findet. Auf der anderen Seite hat man aber ja auch das, gerade vor dem Hintergrund, dass ja ein Großteil ihres Geschäftes auch werbefinanziert ist. Das heißt, es müssen die Media-Agenturen bei Ihnen dann auch die Werbeslots buchen. Also können Sie auch da sehen oder haben Sie auch da ein Gefühl dafür, wenn jetzt Ihnen eine TV-Serie angeboten wird oder eine neue Autoschrauber-Serie für D-Max oder auch halt die Handball-EM. Können Sie, wenn Sie da drauf gucken und sagen, okay, ich mache jetzt mal, ich weiß, über Zahlen reden wir nicht, ich nehme einfach mal so ein Beispiel. Also die Handball-EM kostet irgendwie 500.000 Euro oder irgendwie eine Autoschrauber-Serie kostet 500.000 Euro und Sie gucken da drauf und sagen, okay, da kann ich in der gesamten Laufzeit 150 Werbespots unterbringen und diese Werbespots müssen dann ja einen Mindestpreis von x Euro haben, das kriegt unser Werbeverkaufsteam verkauft. Gucken Sie da so drauf, wenn Sie das Angebot vorliegen haben oder wie funktioniert das?
Im Prinzip ja. Also wir schauen, welches Recht ist es, wann wird es ausgestrahlt, was in welcher Zeitschiene findet das statt. Was haben wir für Vergleichsdaten von anderen Rechten, die vielleicht eine ähnliche Zielgruppe angesprochen haben? Wie ist das Zuschauerinteresse? Und daraus werden dann Business Cases gebastelt, ganz genau. Und wir wissen, das kostet ungefähr so und so viel. Was kann man ungefähr erlösen damit? Kann man es vielleicht noch verlängern in die digitalen Welten? Also da gibt es Business Cases und Modelle und die werden natürlich dann herangezogen und da wird für solche Sportarten klar, wird da was ausgerechnet, um dann zu entscheiden, da werfen wir unseren Hut in den Ring und bieten mit oder kaufen das oder macht einfach für uns vielleicht aus finanzieller Sicht wenig Sinn, aber es bringt uns Image und viele Zuschauer die dann vielleicht beim Sender bleiben und das nächste Programm anschauen. Also es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Faktoren, die einen Einfluss nehmen drauf, ob wir für ein Recht oder einen Inhalt insgesamt mitbieten und es kaufen wollen. Das hat nicht nur, in Anführungsstrichen, nur mit der Werbezeitenauslastung und mit den Werbemöglichkeiten und der Finanzierung zu tun, sondern da spielt schon noch ein bisschen was anderes auch noch eine Rolle.
Ja, ja. Und jetzt mal so ganz praktisch gesprochen, bleiben wir bei der EM. Ich habe jetzt demnächst den Herrn Ries, den Marketing-Geschäftsführer von Krombacher, auch im Podcast. Und jetzt würde ich ja so sagen, Mensch, irgendwie, Sie kriegen das Recht für die Handball-Europameisterschaft angeboten, Sie wissen, was kostet. Dann ist aber nicht so, dass die den Telefonhörer in die Hand nehmen und den Herrn Ries anrufen und sagen, du, ich habe hier irgendwie so ein wirklich gutes Produkt, habt ihr Lust, die Handball-EM bei uns auf dem Sender zu präsentieren, kostet, weiß ich nicht, wie viel, 100.000 Euro, ist das spannend für euch? Wenn ja, dann irgendwie machen wir einen Deal. Ganz so hands-on ist es wahrscheinlich nicht, oder?
Naja, manchmal ist es durchaus so hands-on, das kann schon passieren. Wir haben ja hier eine durchaus große Verkaufsmannschaft und diese Mannschaft ist ja das ganze Jahr 365 Tage praktisch draußen unterwegs, virtuell oder tatsächlich, mit Mediaagenturen, mit Kunden direkt. Und wir wissen ja, welche Kunden sich wo engagieren. Und natürlich nimmt man da auch den Hörer in die Hand und ruft beim Kunden direkt an und sagt, hey, wäre das was? Würdet ihr da mit reingehen, wenn wir das Recht kaufen oder wenn wir es schon gekauft haben, dann gibt es sowieso ein Angebot. Doch, aber wir arbeiten ja sehr, sehr, sehr eng zusammen. Das ist ja eine durchaus fruchtbare, über lange Jahre gewachsene Partnerschaft mit unseren Mediaagenturen und mit unseren Werbekunden. Absolut.
Und können Sie sagen, ob Sie hauptsächlich über Mediaagenturen, also für die Hörerinnen und Hörer, das sind Agenturen, die bekommen die Werbebudgets von unterschiedlichsten Kunden zur Verfügung gestellt und sollen dann gucken, dass die sinnvoll eingesetzt werden. Sprechen Sie hauptsächlich mit Mediaagenturen oder haben Sie auch viele Werbekunden, die Sie direkt, die direkt bei Ihnen was einbuchen?
Mhm. Beides. Also der größte Anteil kommt über die Mediaagenturen. Weil der größte Anteil der Gelder auch in die TV-Spots fließt und es wird über die Mediaagenturen gehandhabt, gebucht, verhandelt und so weiter. Aber gerade im Sportbereich und im Sponsoring-Bereich insgesamt gibt es einen sehr intensiven Kontakt auch zu den werbetreibenden Kunden direkt, immer in Kombination mit der Mediaagentur, die ja immer als Vermittler auch dazwischen geschaltet ist und als Agent vom Kunden. Aber gerade im Sponsoring und Sonderwerbeformenbereich, da gibt es schon sehr intensive Kontakte auch zu den Kunden direkt.
Alles, was Sie schildern, da kann ich mir nur vorstellen, Ihr Job und Ihr Tag muss mega vollgepackt sein mit unterschiedlichsten Themen. Bevor ich da nochmal irgendwie drauf komme, vielleicht eine letzte Frage noch zum Thema Programmgestaltung, weil mich das sehr umtreibt und weil ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer es auch interessiert, warum senden sie eigentlich was und wie sie es jetzt gegenfinanzieren, haben wir schon in großen Teilen besprochen. Aber gibt es auch so Themen, dass sie sagen, sie identifizieren etwa eine Sportart beispielsweise, die aktuell komplett unterm Radar ist und dass man auch strategisch arbeitet und sagt, mit unserer Senderpower machen wir die groß. Also ich würde mal behaupten, dass jetzt zum Beispiel in Sport 1 das Thema Dart über Jahre in Deutschland schon auch sehr groß gemacht hat und wahrscheinlich in den ersten Jahren war es kein signifikantes Business und jetzt nerven die einen komplett über die Weihnachtsfeiertage und Silvester mit Dart und verdienen da wahrscheinlich richtig gutes Geld mit. Machen Sie sowas auch oder gucken Sie sich sowas auch an? Könnte man dann jetzt sagen, Mensch, irgendwie, weiß ich nicht, Damenhockey ist was man mal richtig groß machen könnte, indem man dem mehr Sendezeit gibt.
Ja, absolut. Also das sind natürlich Themen, die wir uns auch anschauen, was denn the next big thing sein kann. Und zum Beispiel Dart auf Sport 1 oder auch Dart auf der Zone, es ist eine herausragende Unterhaltung. Diese Gold Nuggets, natürlich sucht da jeder Einzelne danach. Wir haben zum Beispiel gerade in den Niederlanden, was ja auch in meinem Verantwortungsbereich liegt, die UFC Ultimate Fighting Championship gekauft. War am Samstag die erste Ausstrahlung. Das Recht haben wir für 5 Jahre gekauft. Ist auch noch relativ klein in den Niederlanden, hat aber ein riesengroßes Potenzial. Wir haben gesagt, also wenn, dann machen wir einen Deal gleich über mehrere Jahre. Das sind 42 Live-Veranstaltungen im Jahr. Da gibt es Magazinsendungen dazu. Und wir können es über alle Plattformen ausspielen. Und da gibt es eine richtig gute Fanbase. Also solche Themen, ja, die suchen wir. Und wenn man Glück hat manchmal, dann findet man sowas auch.
Ja, ja. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich ist wie immer im Business oder auch sonst im Leben so ein bisschen Glück gehört ja immer dazu. Aber Sie machen jetzt nicht den Eindruck, als würden Sie so quasi nur sozusagen auf dem Glück unterwegs sein, sondern Sie scheinen richtig viel und hart auch zu arbeiten. Geben Sie unseren Hörerinnen doch nochmal und Hörern nochmal einen Einblick. Was haben Sie eigentlich gemacht, bevor Sie da TV-Chefin geworden sind? Also was muss man mitbringen, um letztendlich entscheiden zu können, welcher Werbekunde passt zu welchem, weiß ich nicht, zu welcher TV-Serie, und will ich eine TV-Serie ausstrahlen oder strahle ich lieber irgendwie Basketball oder Fußball im Fernseher aus, und dann müssen sie auch noch, irgendwie machen wir das über Satellit oder Kabel, also das ist ja so ein bunter Kompetenzmix, den sie da mitbringen, und ich weiß, sie haben ein Team, aber reindenken müssen sie sich ja trotzdem in alles. Wie machen sie das?
Ja, also mein großes Glück ist, ich habe die letzten 26 Jahre schon im TV-Bereich und Medienbereich gearbeitet. Ich habe vielleicht ein kleines bisschen über mein Werdegang, wenn das die Frage ist, ich habe in München hier Kommunikationswissenschaft studiert und habe meinen Magisterabschluss gemacht und wollte eigentlich ganz was anderes machen, ich wollte Journalistin werden. Und bin über einen Zufall aber 1996 beim DSF, beim Deutschen Sportfernsehen, damals, was heute Sport1 ist, gelandet in der Werbezeitenvermarktung. Das war mein erster Job, meine erste Aufgabe nach dem Studium damals, und für mich ein großer Glücksgriff, weil ich in den 5 Jahren, die ich beim DSF damals war, sehr, sehr viel lernen konnte, viel über einfach TV, wie funktioniert's, ja, einfach aufsaugen konnte. Und das war so die Basis für alles, was später geschehen ist und was danach geschehen ist. Und ich war dann danach 2 Jahre fast 4 Jahre bei einer Media-Agentur, war dann schon in meiner ersten Geschäftsführerrolle. Also habe ich die Seiten gewechselt vom Verkauf in den Einkauf.
Sie haben quasi das Geld, was Beiersdorf ausgibt, haben Sie auf unterschiedlichen Fernsehsendern platziert.
Genau, und, ganz genau. Das ist das, was eine Media-Agentur macht.
Alle Fernsehsender waren da nett, weil die gesagt haben, oh, das, also ich, das kennt man, wenn man auf Seiten einer Media-Agentur ist, dann sind immer alle nett zu einem, weil man bringt ja das große Budget mit.
Es ist jeder immer nett zu jedem.
Ja. und spannend ist vor allen Dingen auch aus eigener Erfahrung, weiß ich, wenn man zwischen den Seiten sozusagen pendelt, mal Mediaagentur und mal Vermarktung macht, das ist ganz interessant. Aber das nur nebenbei. Heißt, Sie waren in der Mediaagentur und dann?
Und dann war ich nochmal 2 Jahre beim DSF, damals schon nach der Kirchgruppeninsolvenz. Also die ersten 5 Jahre waren noch zu Leo-Kirch-Zeiten, und dann nach der Kirchgruppeninsolvenz. War dann schon Mitglied der Geschäftsleitung beim Sender, war verantwortlich für Marketing und Verkauf, also habe einen schönen Schritt machen können. Und dann kam 2 Jahre später tatsächlich der Ruf dann von Discovery, die eben diesen Sender D-Max in Deutschland starten wollten. Und ich dachte, war so ein internationales Unternehmen, das kannte ich bis dahin noch nicht, amerikanischer Konzern. Discovery fand ich spannend und die Möglichkeit, damit dabei zu sein beim Aufbau. Und bin dann im August 2006 zu Discovery gewechselt und jetzt in meinem 16. Jahr, bin seit 2011 Geschäftsführerin für Deutschland, Österreich, Schweiz und seit 2020 auch eben für Benelux. Dazwischen ist natürlich viel passiert in diesen 10 Jahren. Wir haben Sender gestartet, auch den einen oder anderen wieder zugemacht, Rechte gekauft, nicht mehr gekauft. Also es ist ein unglaublich dynamisches Umfeld mit einem sehr, sehr breiten Aufgabengebiet. Wirklich angefangen von Programm, von Kosten, von Revenues, Ad Sales, Distribution, Marketing, Kommunikation. Alle Themen, die praktisch jeden einzelnen Tag in irgendeiner Art und Weise auf dem Tisch liegen, und das in einem internationalen Verbund, macht es einfach wahnsinnig spannend und aufregend, jeden einzelnen Tag, auch nach fast 16 Jahren. Und ich glaube, deswegen macht es mir auch immer noch so viel Spaß und so viel Freude, jeden Tag virtuell oder tatsächlich ins Büro zu kommen, mit meinem Team zusammenzuarbeiten und Themen voranzutreiben. Und die Tatsache, dass es nie langweilig wird, sieht man daran, dass man gerade mitten in einem neuerlichen Extremwandel sind, weil wir mit Warner Brothers fusionieren werden und wir dann als Warner Brothers Discovery ab Mitte diesen Jahres das zweitgrößte Medienunternehmen der Welt sein werden. Und das ist natürlich dann nochmal eine komplett neue Möglichkeiten, die sich da auftun für uns als Team, als Unternehmen. Dann auch mit wirklich den ganz, ganz großen Blockbustern und den Kinoinhalten. Das sind ja Franchises bei Warner, von Harry Potter angefangen über Tom und Jerry. alles mit dabei. Und das ist natürlich hochgradig aufregend und spannend.
Und jetzt super, super Zukunftsaussichten sozusagen. Ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen. Irgendwann sind Sie dann auch nochmal in Warschau in dem Büro, wo Ihre jetzige Chefin ist, weil muss ja weitergehen. Aber davon mal abgesehen, was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt Leuten, die auch im Medienbereich würden Karriere machen wollen, was würden Sie denen mit auf den Weg geben? Also so die zwei, drei wichtigsten Learnings, und gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, dass Frauen sich nochmal anders, dass sie da nochmal einen speziellen Tipp haben, als sie Männern geben würden, oder würden sie geschlechtsunterschiedslos sozusagen sagen, das sind die wichtigen Karrierefaktoren?
Also grundsätzlich ist es also aus meiner Sicht so, dass man sich erst einmal entscheiden muss für die Medienbranche. Ich glaube, viele finden den Medienbereich gar nicht mehr so sexy, da zu arbeiten. Ich finde es nach wie vor wahnsinnig interessant, weil es unglaublich dynamisch ist, mit diesen ganzen Veränderungen, die Transformation des Marktes, das Zuschauerverhalten, das sich ändert, vom Linearen hin zum Digitalen, die ganzen Streaming-Plattformen. Das ist hochdynamisch und auch hoch energetisch. Was die Frage nach Frau in Führungspositionen und Männlein, Weiblein anbelangt, das ist natürlich was eine Frage, die man oft gestellt wird: wie kommt man eigentlich als Frau dazu, in so einer Position zu arbeiten? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das über viele Jahre selber für mich gar nicht in Frage gestellt habe, weil es war halt einfach so, ja, und das. Ich hatte das große Glück und in Kombination mit auch, ich mal einigermaßen können und sehr, sehr viel Fleiß, es ist ein Haufen Arbeit, einen Schritt nach dem anderen machen zu dürfen. Ich hatte Menschen um mich herum, die mir was zugetraut haben und mich auch immer wieder ein bisschen geschubst haben, muss ich auch sagen. Die Frage danach, ob da viele Männer um mich herum sind und ob das normal ist oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben wir erst in den letzten paar Jahren mehr und mehr gestellt, als diese ganzen Diskussionen auch mehr und mehr aufkamen und ich mir dachte, es scheint tatsächlich nicht normal zu sein, dass man als Frau in so einer Führungsposition ist. Warum ist denn das so? Und was müssen denn Frauen anders machen? Und seitdem engagiere ich mich auch sehr viel für Diversity-Themen, Equity und Inclusion, bin selber engagiert in verschiedenen Organisationen, bei Mission Female, bei Beyond Gender Agenda, eben weil es absolut keine Normalität ist und Selbstverständlichkeit, dass Frauen in Führungspositionen sind. Und solange das nicht so ist und Deutschland im internationalen Vergleich vor allen Dingen auch immer noch sehr, sehr weit hinterherhinkt, solange müssen wir das ins Schaufenster hängen und über das Thema sprechen. Und den Frauen kann ich nur empfehlen, stellt euch selber auch ins Schaufenster. Männer hinterfragen nach allem, was ich gehört, gelernt und erfahren habe, hinterfragen sich wesentlich weniger als Frauen. Frauen fragen viel zu oft, kann ich das, ist das überhaupt irgendwas, was ich schaffen kann, wie vereine ich das mit meiner Familie? Männer stellen sich diese Fragen überhaupt nicht, die machen einfach. Und ich glaube, als Frau muss man auch viel, viel öfter sagen, ja klar kann ich das, mache ich, ich probiere es einfach aus, was kann denn passieren? Das Allerschlimmste ist, dass ich mal auf die Nase fliege und dann gibt es immer wieder eine Möglichkeit, dass es weitergeht. Das ist schon so ein Tipp, sich mehr zuzutrauen und nicht so sehr zu hinterfragen, was als nicht funktionieren kann. Es gibt immer Möglichkeiten. Bin felsenfest davon überzeugt.
Tatsächlich, da kann ich unterstützend nur sagen, immer wenn ich in Teams gearbeitet habe, die divers waren und Projekte zu vergeben waren, haben die Männer, also die Mehrzahl der Männer gesagt, ja, kein Problem, kann ich, obwohl relativ klar war, sie können es halt nur so zu 80%. Und Frauen haben eher gesagt, kann ich wahrscheinlich, aber muss ich erstmal nochmal drüber nachdenken, ob ich es auch wirklich zu 100% hinkriege. Und nachdem der Denkprozess abgeschlossen war, hatten die Männer sich dann schon die Projekte gegriffen und das gemacht. Und das halt einfach ein bisschen schade. Also Perfektionismus ist an der Stelle vielleicht auch ein bisschen bremsend, obwohl dann an vielen anderen Stellen natürlich auch sinnvoll. Ja, spannender Einblick sozusagen in die Karriere und auch ich finde total plausibler guter Ratschlag. Frau Engner, es war eine lange Reise, sehe ich gerade. Wir haben einen langen Podcast aufgenommen. Es hat Spaß gemacht und ich habe eine ganze Menge auch gelernt. Mir verbleibt eigentlich nur vielen Dank zu sagen, zu fragen, ob Sie noch etwas haben, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben möchten. So zum Schluss, zwei Sätze haben Sie noch frei dafür. Und ja, ansonsten hat einfach Spaß gemacht.
Also mir hat es auch riesengroßen Spaß gemacht. Vielen Dank meinerseits. Und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen was mitnehmen konnten, vielleicht ein bisschen lernen, wie so ein Fernsehsender funktioniert in einem internationalen Konstrukt. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere einschaltet bei unseren Sendern und mal schaut, was denn tatsächlich dahinter steckt an Programmen.
Da bin ich ganz sicher, es wird passieren. Und vielleicht gibt's ja auch noch die eine oder andere Bewerbung für jemanden, der im Medienbereich Karriere machen möchte.
Sehr gerne.
Frau Engner, vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.